Die Ebersbecher haben die Lager damals gebaut für LKWs. Und da hat er mich hingeschickt, es wäre geheim, haben wir gesagt. Wir dürfen das nicht sagen, für was. Das hat der Pirch mir auch ganz genau gesagt, ja, nicht Äußerung, für was wir das haben wollen. Dann habe ich gesagt, oh, ich kann es aber nicht sagen, ich brauche für mein Fahrrad. Er sagte, nein, Sie müssen einfach sagen, wir wollen uns auch Vorstellungen machen, Versuche machen und solche Sachen, dann wird es schon klappen. Und dann haben wir hin und her gemacht, dann haben sie gesagt, ja, was brauchen Sie? Dann habe ich gesagt, ja, was ich brauche, 1000 PS.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und mein heutiger Gast ist aus der Rennsportgeschichte von Porsche genauso wenig wegzudenken wie ein Hans Metzger oder Norbert Singer. Er war der Mann, der die Motoren im Detail ausgearbeitet und ihnen diese sagenhafte Zuverlässigkeit anerzogen hat, die für zahlreiche Langstreckensiege nötig waren. Turbo Valentin wird er auch genannt und Valentin Schäfer, wie er richtig heißt, hat sich mit Fleiß und Ehrgeiz durchgebissen, denn in den Nachkriegswirren war es eben noch nicht üblich, erstmal lange zu studieren, bis man dann vielleicht eine Karriere in einem Großkonzern macht, wie er sie erlebt hat. Porsche war noch ein kleiner Laden und er der geniale Tüftler, dessen Talent früh entdeckt wurde. Und bei mir erzählt er heute seine Geschichte. Viel Spaß mit Valentin Schäfer.
Interesse für Autos, die waren mal schon so. Gut, da muss ich jetzt weiter ausholen.
Weit zurück,
ich bin also so halb Krieg. Ich war 12 Jahre alt, als der Krieg zu Ende gegangen ist. Und ich war damals im Gymnasium und war in einer so Auswahlschule, die sich damals AHA genannt hat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Nein.
Nicht?
Nein, wie heißt es?
Ja, war die Adolf-Hitler-Schule.
Ach so, okay.
Ja, gut, jedenfalls, ich war damals schon irgendwo immer wieder unterwegs. Also ich war schon von meiner Familie dann praktisch getrennt. Gut, das war ja Kriegszustand damals. Der Vater war im Militär und die Mutter war in der Schule. Und somit wurde ich natürlich dauernd in diese enge Jugenderziehung einbezogen, ja. Und dann, als der Krieg, sagen wir mal, zu Ende ging, dann war ich noch allein in unserem ganzen Bereich, weil ein Professor mich als seinen Sohn ausgeben wollte, um durchzukommen, ja. Okay. Also, dass er mich an der Hand praktisch geführt hat und damit er nicht umgebracht wird, ja. Und aber im letzten Moment, morgens, als ich aufgewacht bin, war er nicht mehr da. Und die ganze Schule wurde vorher evakuiert. Die sollten nach Salzburg kommen. Ja, also in ein sicheres Gebiet nochmal. Und warum ich damals eigentlich geblieben bin, das hat mich dann schon überrascht. Dann sind wir ein paar Leute, ein paar junge Burschen, vielleicht wollen wir sagen, mit zwischen 14 und 16 Jahren, waren die anderen alt, ja, andere waren Jahre schon beim Militär dann. Wir haben uns da durchgeschlagen von Sudetenland, in Reichenberg war die Schule, und das heißt nicht in Reichenberg, Sambil am See, das war ja vorne das Ding, mit lauter Willen und so. Und da sind wir schon mal zu Fuß losgelaufen, Richtung West. Ja. Keiner hat gewusst, was
wo man hin soll, ne?
Wie der Krieg überhaupt, also was überhaupt noch da ist. Oder, weil wir haben damit davon nicht viel mitgekriegt, weil wir immer in den Dings gelebt haben, wo es uns sehr gut gegangen ist. Ja. Und dann bin ich praktisch mit den etwas Größeren, ich war ja immer vom Wuchs her kurz, ja, und war halt ziemlich klein, und da sind die anderen gefangen genommen worden und mich wollten sie gar nicht. Zu mir gesagt, ich soll abhauen, ja, aber wo soll ich hingehen?
Ja, ja, klar, alleine, über welches Jahr reden wir da? Ungefähr?
Ich war 45.
45?
Mai 45.
Wie alt waren Sie?
Da war ich 12.
12.
Ja. Und dann haben wir uns praktisch, habe ich mich mitgefangen nehmen lassen, mhm, ja, mit den anderen, damit ich nur bei den anderen war. Mhm. Ja. Mhm. Und da hat man mich nach einer Weile auch getrennt von denen. Die haben sich gesagt, Amerikaner, amerikanisches Gefangenenlager war das. Und die haben dann gesagt, ja, du musst irgendwo raus. Du kannst nicht hier leben, amerikanische Offiziere. Und wir haben natürlich, um was zu essen zu finden, wir haben da natürlich gestohlen, überall, wo es möglich war. Ja, und somit kannte mich der Lagerleiter von Passau. In der Somme-Kaserne war das Lager, ja, von den Amerikanern. Und der hat mich natürlich dann persönlich gekannt, weil ich auch beim Klauen erwischt worden bin. Und dann musste ich arbeiten, und zwar in seinen Hof dort sauber machen vor der Kaserne. Und mir hat das natürlich sehr gefallen, weil da habe ich was zu essen bekommen.
Ja,
ja. Okay, ja. Ja, und so ging das auch mal bei mir. Und dann hat mich eine Frau kam und hat nach ihren Angehörigen gefragt, ob ein Bruder oder Vater oder was wir gesucht haben mit dem Namen Schäfer. Und dann haben die gesagt, ja, den haben wir, hat er gesagt. Und sie nehmen den mit.
Den wollen wir nicht mehr.
Da musste die Frau mich mitnehmen. Ja. Und sie war auch vielleicht so 30 Jahre alt. Und die hat mich dann mit nach in die Oberpfalz auf den Bauern, das heißt auf dem in Hirschau in der Oberpfalz hat sie gearbeitet und sie hat mich dann einfach aufs Dorf rausgegeben zum Bauernbürgermeister und hat gesagt, konnte mich ja nicht brauchen. Ja. Und der hat gesagt, ja, was soll ich mit dir machen? Er hat gesagt, du musst halt meine Kühe hüten. Ja.
Motor kaputt, den ich heil machen kann.
Genau. Gut, jedenfalls habe ich eine abenteuerliche, sagen wir mal, Jugend so gehabt. Bin aber dann nach kürzerer Zeit, als mein Onkel in Freising, also das ist München, wieder aus der Gefangenschaft zurückkam, hat er mich natürlich dann abgeholt. Mhm. Ja, und ich kam dann ins Waisenhaus, habe natürlich meine Familie praktisch nie mehr mit der Familie zusammengekommen bin. Und dann war ich immer in Schülerheimen, bis ich halt mal endlich, sagen wir mal, als ich war ja nicht der große Guru, aber weil ich habe nicht viel lernen wollen. Ich habe Fußball gespielt und alles auch, wie die Jungs damals auch in den Heimen auch alle gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne aufhören. Die haben gesagt, der Staat zahlt für mich natürlich, weil Vater war ja gefallen und so. Und die haben mich dann so weit finanziert, aber die haben mir zur Bedingung gestellt, ich muss das Jugendamt, ich muss 2,3 im Schnitt haben. Mhm. Ansonsten muss ich aufhören. Müsste ich mir einen praktischen Beruf suchen.
Oha, also, dann wusste man, was die Stunde geschlagen hat.
Ja, dann wusste ich, was ist, dann habe ich tatsächlich nach 6 Klassen aufgehört. Mhm. Und habe dann praktisch damals in einer, wollte ich nur praktizieren, ja, um einfach weiter zu machen, und bin dann zu einer Motorenfirma München gegangen, ja, und dort hat es mir natürlich sehr gut gefallen. Ich habe gesagt, wunderbar, und ich bin damals schon, ich weiß heute nicht warum, haben die mich schon immer schon irgendwo nach außen geschickt, ja,
so, okay.
als Junge und mit einem natürlich, der mir praktisch gezeigt hat, wie das geht, wenn man da, also das heißt, ich habe da, sagen wir mal, wirklich gelernt, und mir hat es auch alles gefallen, und ich wollte auch gar nichts anderes mehr machen. Nur nach einer Weile habe ich mir gedacht, da habe ich meine Frau kennengelernt zwischendurch, so muss ich sagen, ich wollte nach Stockach, war ich schon angemeldet zur Ingenieurschule, also das war der Plan, so hätte es weitergehen sollen, ja. Bin aber dann nach Stuttgart, weil die war ja aus Stuttgart, und habe dann praktisch geheiratet und war schon bei Porsche. Ich habe gesagt, ich will Porsche. Porsche hat mir unheimlich gefallen, und Porsche hat zu mir gesagt, okay, solchen Mann brauchen wir, weil ich hatte damals, als ich da gerade in dieser Motorenfirma dort angefangen habe, haben die mich überall hingeschickt. Ich war dann schon 18 inzwischen, ja. Mhm. Und dann war ich praktisch ähnlich wie ein Altlehrling, hat man das genannt, ja. Und zwar, ich wusste das nicht, ich wollte nur praktizieren, und dann war ich im Konstruktionsbüro, und da hat der, ein gewisser Herr Junghans, der war größte Konstrukteur dort, ja, der hat mir gesagt, du musst ins Lohnbüro gehen und sag, du machst einen Lehrvertrag, du bist 18, du kannst 2 Jahre, dann kriegst du sofort Geld bezahlt. Ich habe ja nichts bekommen. Ja. Und da habe ich hinterher gesagt, ja, das geht, kann man machen, haben die gesagt. Und habe ich einen Lehrvertrag nebenher
bei
gemacht. Ja, nein, noch nicht.
Ach so, bei das war bei der
davor. Ja, davor. Okay. Und dann da wurde, habe ich also Geld verdient. Mhm. Ja. Richtig wie so ein normaler Geselle, der ausgelernt hatte, habe ich damals als
Lehrling bekommen.
Als Altlehrling bekommen. Okay, okay. Und dort musste ich dann schon die Lehrlingsabteilung praktisch betreuen. Ich war der Chef von den Lehrlingen. Ja, also das hat sich immer so fortgepflanzt, bis ich dann gesagt habe, also von dort, ich muss jetzt weg, ich muss unbedingt weitermachen. Ich kann zu meiner Frau auch, wir können nicht so weitermachen. Ich habe meine Schulzeit umsonst gemacht, damals war es ja noch nicht üblich, dass da eine mittlere Reife gemacht hat. Nee, irgendwo.
Genau. Nach dem Krieg war das,
war gar nicht möglich. Praktische
Berufe nötig. Ne?
Ja, jeder hat ja nur Arbeit gesucht, um zu leben. Ja. Gut, jedenfalls bin ich dann zu Porsche. Ich habe drei Angebote gekriegt, wo ich mich beworben habe, weil ich überall rumkam in der Firma. Ich habe alle Abteilungen praktisch durchgemacht, einen Monat oder anderthalb Monat, je nachdem, oder und dann auch die Lehrwerkstatt, ja, zum Beispiel. Und dann von dort aus habe ich gemerkt, dass ich nicht unbedingt geboren bin für nur diese normalen Arbeiten da. Ich wollte schon mal weiter. Da habe ich mich beworben in Stuttgart beim Daimler, bei Porsche und eine Motorfabrik
in Zuchenhausen.
Okay. Ja, jedenfalls habe ich dann, Porsche hat am wenigsten bezahlt. Also das Angebot war
das wirklich, ich immer wieder.
Ja. Ja, das ist Tatsache. Ja. Also die anderen, da hätte ich, also zur damaligen Zeit, da hat man ja 85 Pfennig in der Stunde verdient. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, also die 85 Pfennig bei Porsche, das war schon ein bisschen arg wenig. Und da hat der Daimler natürlich schon eine Mark und 10 bezahlt. Ja. Also es waren schon,
und Sie sind trotzdem zu Porsche gegangen.
War das natürlich, aber ich bin trotzdem zu Porsche, weil die haben mich da empfangen, haben mich da hinsetzen lassen und haben gesagt, so, was haben Sie getan, was kennen Sie, was haben Sie für Unterlagen, und hab ich denen gezeigt und haben gesagt, Motorenprüfstände, haben Sie schon gearbeitet? Mhm. Und ich sage, ja. Natürlich auch nur ein paar Monate mehr, ja. Also nicht, dass es nicht dauernd war. Da war ich ein Fahrer, ich war alles. Die haben dann wirklich gesagt, so einen Mann suchen Sie unbedingt. Ja. Und dann bin ich gleich, nächsten Tag haben sie gesagt, soll ich anfangen? Sag ich, ja, ich muss ja erst meine Sachen holen.
Und das war, wir erinnern uns, das Jahr 1955.
Das war das Jahr.
Oder 54, 55, glaube ich, haben Sie angefangen bei Porsche. Ne?
55.
Ja, 55. Ja. Da waren Kollegen, glaube ich, die ich schon interviewt habe. Der Herbert Linge war auch schon da, oder?
Ja, der Herbert Linge war auch schon da, aber der war damals halt in der Werkstatt, war er mehr oder weniger für den Fahrversuch zuständig. Ja,
genau.
Also er hat zur damaligen Zeit nicht unbedingt an Motoren. Die Motorenleute waren zum Beispiel dieser Eberhard Storz. Der war eine Kapazität damals, ja. Mhm. Und der hat natürlich sehr viel von Motoren verstanden. Und wir haben dann zusammen, und er wollte mich auch dann unbedingt immer, dass wir zusammen irgendwas machen, ja. Mhm. Also arbeiten. Wir sind sonntags oft in den Weg gekommen und haben damals, ich kann mich entsinnen, wir hatten einmal ein Problem an einem Motor, der ist nicht gelaufen. Wir waren Prüfstand, der Motor ist nicht gelaufen. Ich sage, warum läuft der Motor nicht? Nicht gelaufen. Da sind wir sonntags vormittags, haben wir dort, sind wir am Prüfstand gegangen und haben da rumgemacht, bis wir festgestellt haben, man konnte an der Zwischenwelle, wenn sie die Zündverteiler reinstecken, ein Antriebsrad, das war ja Schneckenrad, das konnten sie entweder so machen oder so, also wenn sie es vertauscht haben. Ja. Dann hat unser Verteiler verkehrt gedreht. Ja? Und der hat sehr viel gekonnt. Ja? Und mit dem habe ich auch wirklich engstens zusammengearbeitet. Und dann hat man nach einer Weile, es war 1964, also war ich immer bei Formel 1 und alle Rennen habe ich ja schon in der Rennabteilung habe ich da gearbeitet.
Genau, Sie waren immer in der Rennabteilung, aber immer. Wir müssen jetzt mal festhalten, Sie haben nicht Motorenbau studiert oder sowas, sondern Sie sind immer ein Mann der Praxis gewesen. Ne? Gleich von vornherein waren Sie praktisch am Motor dran und haben das gelernt und dann bei Porsche weitergemacht.
Ich habe dann Motoren auch zusammengebaut, also dort, und ich habe Formel 1 Rennen oder alle Rennen, ich bin 58 oder 57, 58, zum ersten Mal nach USA gegangen. Also
und das waren diese kleinen Achtzylindermotoren, ne?
Nein, noch nicht da. Das waren noch die Vierzylinder. Die Achtzylinder kamen erst 1962.
Ah, okay. Okay.
Ja, und zwar 1961 haben wir da gebaut und da hat man den Formel-1-Motor gemacht, den 1,5 Liter. Mhm. 771, der hat ja 543 geheißen, das weiß ich alles noch.
Stimmt. Und den ist der Herbert Linge Probe gefahren, glaube ich, immer. Das hat er mir nicht erzählt. Ja.
Da war noch einer da, der Meister von Fahrfuss, also von Rennabteilung Fahrgestell und Rennabteilung Motoren hat es gegeben. Mhm. Wir waren in der Rennabteilung Motoren nur vier, also eigentlich vier feste Leute, ja. Also die Rennmotoren gemacht haben. Und ich war derjenige, der sie also immer, sagen wir, nicht nur geprüft, sondern man musste ja die ganzen Motoren immer Leistung steigern. Das heißt, man musste die dauernd jeden Tag auf dem Prüfstand wiederfahren. Um jeden Strich hat man gekämpft auf der Waage. Also es waren also wirklich unheimlich interessante. Ich habe mein Leben nicht einmal dran gedacht, dass ich in Urlaub gehen möchte. Mhm. Wenn ich mal irgendwo war, dann wollte ich unbedingt wieder schnell wieder heim.
Zurück.
Ja, und wieder in die Arbeit.
Stimmt für Ihre Frau bestimmt.
Ja, gut. Aber die hat das alles mitgetragen. Mhm. Jedenfalls war das bei uns damals, wir haben für die Firma praktisch gelebt. Ja, und dann nach einer Zeit, wir hatten einen von der Marwitz, hat er geheißen, dann war von Daimler haben wir auch zwei Ingenieure gehabt und da haben die auf einmal gesagt, Mensch Leute, warum nehmen wir nicht ihn? Ja, die Leute kommen und gucken nur zu, die können uns ja nichts beraten, weil wir haben das alles besser gewusst und komischerweise haben wir uns natürlich auch immer das war nicht schön vielleicht. Man hat ja nicht mit den Leuten gearbeitet, sondern man hat schon ein bisschen gegen die Leute gearbeitet. Warum, weiß ich eigentlich auch nicht. Ja?
Ja, aber man muss sich ja irgendwie auf sich aufmerksam machen.
Ja, nee, man hat das, man hat merkt, die können nichts, ja, also nicht viel. Mhm. Die kamen aus der Schule, waren vielleicht noch ein Jahr irgendwo tätig, aber nie an einer Arbeit, wo sie auch alles gelernt haben oder durchgeblickt haben. Die wurden irgendwo halt auch mit. Und dann haben sie gesagt, so, und jetzt haben die mich genommen praktisch als Ingenieur, Rennmotoreningenieur. Ja, also ich müsste dann ins Büro beziehen. Ja. Ja, und wurde dann bei Porsche praktisch. Und ich habe dann, egal wo, ich habe schon damals Verbesserungsvorschläge, die ich nicht irgendwie mir ausgedacht habe oder Geld haben wollte dafür, nichts. Aber ich habe die regelmäßig gemacht und haben die alle gesagt, wow, Gerd, in den Eintragungen überall, wo das haben ja in der Personalabteilung eingetragen und so ist es ja festgehalten worden. Dann haben die gesagt, der hat eine Riesenliste, was der alles tut. Ja? Oder dann ganz später, als der McKinsey kam, dann haben sie gesagt, ja, wie soll man den Mann beurteilen, der macht hier alles. So wurde ich bezeichnet. Ja?
Also als die Unternehmensberatung McKinsey kam. Ne?
Erst später, ich sage Ihnen, ich habe das noch nie so gesehen. Die haben mir gesagt, warum ich war doch, vom Rang her war ich doch in Wirklichkeit gar nicht so groß. Ja,
ja das glaube ich, aber je unersetzlicher man sich macht. Sie haben auch die Bergrenner gemacht. Ne? Also das war auch so Ende der 50er, 57
und
mit
das
Edgar,
war,
mit Edgar will, Barth, ne? Dem Vater von Jürgen Barth, der als Fahrer da unterwegs war, glaube ich.
Ja, gut, er war Altfahrer, er war auch kein Techniker. Irgendwo. Nee,
genau, der war reiner Rennfahrer.
Ja. Also ich würde sagen, ich habe damals dann angefangen, schon mit den 771, also das heißt mit den 771 Bergmotoren, das war mein, an und für sich auch mein Lieblingsmotor. Das war wirklich von Ingenieursleistung ist das der beste Motor. War auch der beste Motor, den Porsche je besessen hat, von der Literleistung her gerechnet.
Was waren das für Daten? Kann man das mal sagen? Also was war das für ein Motor?
Das war der 771 genannter Bergmotor. Speziell, also mit allem drum und dran erleichtert. Und das war ja alles Titan. Und auch dann, den muss man natürlich auch auf Leistung richtig bringen. Und der hat damals 138 PS Liter Leistung gehabt. Das gab's
aus einem Liter 138 PS?
276 hat dieser Motor Das war mein bester Motor, den ich also für Bergrennen damals gemacht habe.
Unvorstellbar. Ja. 138 PS Liter leisten, kann ich auch fassen. Also,
das war
man sagt ja immer so 100 PS.
Formel 1 Motor hat das nicht erreicht. Also, der gleich ausgesehen hat, nur war er halt von Aufbau, war praktisch bloß gleich waren ja fast alle Sachen. Nur halt die Dimension etwas kleiner gehalten, Kolbenzylinder, der Hub war auch 543 bloß. Gut, das hat auch der andere gehabt. Dieser Motor, der wurde auch jeden Tag praktisch, hat man da nur dran gearbeitet. Nur als Beispiel, ich habe Auspuffe machen lassen oder gemacht. Oder wir haben das ja damals oft, ich bin zu einer kleinen Firma hingefahren, die das für gebogen haben, Auspuffe und so. Ich habe alle 50 mm den Auspuff in der Länge verändert. Alle Tüten von 3 Grad bis 12 Grad. Man hat ja gemerkt, wo die Quellen, also wo die Knoten sind. Ja. Und dann die Zusammenführungen wurden auch jeweils so zusammengeführt. Man hat gleich lange Rohre, ungleich lange Rohre. Und was man alles gemacht hat, nur um jedes bisschen an Leistung zu finden. Ja. Und das war natürlich eine sehr, sehr gute schöne Arbeit, ja.
Gab es mal irgendwann einen richtig großen Sprung, was Sie für die restliche Karriere immer wieder
ausgeholt haben? Ein großer Sprung war einmal, und zwar, den habe ich bei einem sogenannten Carrera-Motor gefunden und habe es dann dort gleich auch verwirklicht, und zwar mit dem Auspuff. Ich habe immer einen Brief gesagt, warum glüht ein Saugmotor-Auspuff? Auf der einen, also von, war ja ein Boxermotor und da war zwei Zylinder nebeneinander, vier Zylinder. Genau. Und dann die Zusammenführung war praktisch aus einem raus und ging dann in ein Rohr, also und drüben auch eins, also von zwei Zylinder jeweils zusammengeführt. Und diese Zusammenführung, der hat da vorne geglüht. Dann habe ich gesagt, also da machen wir so, da schweißen wir eine Zunge ein, damit sich das nicht der eine damit den anderen stört.
Ah, okay, ja.
Und das haben wir gemacht. Und das waren damals 10 PS. 10 PS, ja. Also das war für damals, Welt, ne? Wir haben ja mit einem halben Kilo, das war für uns Sensation, wenn wir so weit mal in einer Woche oder irgendwo kamen. Aber
10 PS, einfach, dass das nicht verwirbelt, ne? Dass die Abgase nicht stört.
Damit da gab es dann später noch verschiedene solche Sachen, die ich oft verwendet habe. Ich habe zum Beispiel, ich sage ja, sehen Sie, man kann es ja nicht sagen, es gab einen Babymotor, gerade weil wir jetzt von dem reden. Da habe ich natürlich auch gesagt, da hat der Fuhrmann, Professor Fuhrmann, gesagt, immer kommen die Beschwerden und von überall BMW, die sagen, wir trauen uns nicht in ihre Klasse fahren. Ja?
Ja, der Porsche zu stark war. Ne?
Ja. Dann hat er gesagt, was können wir da machen? Und man hat das nur nicht so richtig gewusst, sollen wir es machen, sollen wir es nicht machen. Und dann habe ich mir das überlegt und habe dann in der Konstruktion gesagt, ich brauche einen Mann, der mir das da wesens zum Bearbeiten zeichnet. Ja. Mhm. Ich meine, dafür habe ich ja nicht die Zeit gehabt. Ich habe zwar auch ein Brett gehabt, ja. Aber ich habe gesagt, ich bräuchte da jemanden. Und dann habe ich gesagt, mit dem Scheiß, ja, so ähnlich, ja, kümmern uns doch nicht und so. Und da hat man es aber trotzdem so auf Umwegen gemacht und wir haben mit dem Motor dann, da muss man ja erst einmal eine Kühlung haben. Wie kann man die Kühlung überhaupt machen, einen Ladeluftkühler zu kühlen? Also, dann habe ich sehr gute Freunde überall gehabt, egal wo die waren. Dann habe ich gesagt zu einem gewissen Herrn Hochkönig, der war in der Aerodynamik tätig, ja. Der hat gesagt, ja, da gibt's schon verschiedene Sachen, sagt er, aber das geht schlecht zum Herstellen, weil wir keinen Platz haben, ja. Okay. Ich sag, ja gut, wir werden schon einen finden. Dann haben wir praktisch einen Auspuff und drüber ein Rohr und über das überstehende Rohr hat so viel Unterdruck erzeugt, weil ich durch den Ladeluftkühler gezogen habe, für die nur vom Abgas her.
Um die Abgase.
Kein Mensch hat gewusst, dass sowas überhaupt je gegeben hat. Ja? Wir haben das nur durch Sehen, ja, hat man das so gesagt, das könnte so funktionieren. Ja? Und probieren. Und ist dann, solche Sachen sind dann gegangen.
Und heute berechnet man es eher am Computer, aber man hat zwischendurch auch so Glasrohren gemacht, wo man so Styroporkühlchen durchgeblasen
ja,
hat, glaube ich,
ne? Um das auch, zu testen ja. Und so. Ja. Ja, ja, aber das war ja weniger, das war bei mir immer viel schneller. Ich war immer...
Ja, jetzt haben sich einfach überlegt, wie es sein müsste
und ja, das hat dann gepasst. Ich habe das so oft, ich sage Ihnen, da gibt es wirklich so viele Sachen, wo ich so zum Beispiel... Ich saß einmal mit dem Singer, nur ich hier und die haben da eine Besprechung gehabt und ich musste nur warten, weil ich von Weissach nach Flacht fahren wollte mit dem gleichen Auto, weil wir haben ja da unten unser Büro gehabt. Und dann habe ich gewartet und habe ich denen so immer zugehört und dann haben die gesagt, sie fahren in Nardo Versuche und die Kupplung, also die dauernd kaputt. Schon nach ich glaube 4.000-5.000 Kilometer oft schon ist die Kupplung kaputt. Und da habe ich das so eine Weile zugehört und habe gesagt, ja, dann will ich mal sowas machen. Dann hat einer gesagt, ja, das haben wir alle schon mal probiert. Dann habe ich gesagt, na gut, wenn sie es probiert haben, aber ich kann mir es nicht vorstellen. Dann habe ich zu meiner Werkstatt gesagt, zum Meister, du mach mir mal um das Ding rum ein 5 mm dickes Flacheisen, also Flachding, zusammenschweißen und das als Begrenzung für die, da war ein Gummielement in der Mitnehmerscheibe drin. Und das hat es immer rausgewalkt und ist dann kaputt gegangen. Okay. Dann habe ich gesagt, dann lass es doch anstehen, ja. wenn es raus, unbedingt raus will. Und das habe ich dem gemacht. Habe ich ihm gesagt, wie das machen soll, sagt er, wie viel Abstand? Das sage ich, mach mal einen Millimeter oder anderthalb. Ja, so, was halt gerade ergibt. Und da haben wir das nach Nardo geschickt und haben die angerufen nach 8 Tagen, haben sie gesagt, sie haben jetzt 70.000 und immer noch kein Problem. Und nur im Vorbeigehen. Dann hat die Firma, dann haben natürlich ein paar ganz helle, die haben das angemeldet. Ja?
Ach so.
Ja, die haben das angemeldet. Und ich habe das dann erfahren und habe gesagt, nee, das heißt, man hat es mir gesagt, die haben gesagt, die Leute, sie, die haben da Sachen angemeldet, das ist doch von Ihnen, haben wir da gehört von der Werkstatt. Und so, ja, das habe ich mal irgendwann gemacht. Dann haben die gesagt, ja, also, das geht nicht, die können das nicht anmelden, ich muss mich da drum bewerben. Ja. Und weil es aber mich nichts angegangen ist, habe ich sagen müssen, also Singer, habe ich gesagt, Singer und Braun, der später bei mir noch war, habe ich gesagt, ihr zwei meldet das an und teilen wir uns das.
Achso, da gab es dann immer Geld, also ja. Das war wie so ein hausinternes Patent.
Ja, ja.
Und wenn das funktioniert ja, ja. Hat, dann gab es
ja gut, okay. Solche Sachen haben wir da immer wieder. Es gab immer wieder bei mir Sachen, wo mich die Leute, oder wir haben sie zu den Panzern geholt, dann haben die gesagt, sie haben Turboprobleme.
Beim Panzer?
Panzer, ja. Nach Friedrichshafen. Ja, Friedrichshafen, ich bin da gesessen, zwei US-Generäle, was das war, und von MTU noch jemand. Und dann haben die gesagt, wir haben das Problem, dass unser Panzer raucht morgens, wenn wir ihn starten. Wir können den noch so tarnen, die Rauchwolke ist da.
Er wird abgeschossen. Ja. Ja.
Gut, dann jedenfalls habe ich dann gesagt, ja gut, ich kann das natürlich so nicht sehen. Ich weiß nicht, wie Anordnung, wie habt ihr das? Dann haben die gesagt, ja, da sind wir rausgefahren auf das Gelände, haben das angeguckt. Ich habe das natürlich an Ort und Stelle behoben.
Tatsächlich?
Ich habe gesagt, naja, das könnt ihr nicht machen. Ihr müsst einen Ablauf haben von der Lader muss ja, das Öl muss durch, weil das muss ja kühlen.
Ach so,
ja.
Und der hat das Öl verbrannt und rausgeblasen.
Nee, der hat es nur die Leitungen so verlegt gehabt, ja. Dass Säcke drin waren. Ja? Und da so, hat okay. Sich das Öl angesammelt. Aha. Ja, war so wie ein Sifo, wissen Sie. Da stand das Öl einfach drin. Und wenn der Morgen, stand es natürlich im Unterdruck. Wenn der Lader dreht, der dreht ja mal die ganze Zeit in Unterdruck, bis der mal das Ding erreicht hat.
Ne?
Ja. Ja. Und dann hat er das ganze Öl ja angesaugt. Ja.
Und so, dann hat er
Kanal und dann, dann verbrannt. Ja. Und das war dann behoben. Ich kam nach Hause und dann nach ein paar Tagen kommt einer von Fremdentwicklung, haben die damals die Abteilung geheißen. Der hat gesagt, Sie sind wahnsinnig. Sie haben uns einen riesen Auftrag kaputt gemacht. Sie haben das da unten gemacht.
Sie haben
Moment mal, habe ich gesagt. Das können Sie ruhig machen, habe ich gesagt. Dann werde ich Ihnen sagen, dass Sie mich dahin geschickt haben. Nicht mich direkt. Wir haben halt bei mir irgendwo gesagt, ich muss dahin. Und da bin ich halt hin. Aber der das verlangt hat, dann werde ich dem sagen, dass Sie es versäumt haben, mir zu sagen, was ich dort machen soll.
Ja. Ja? Also Sie sollten so tun, als wäre es ein Riesenaufwand, das zu beheben, und da muss er es konstruieren.
Ja, ich hätte das nur sagen müssen, dort bei denen. Aber warum Sie mich da überhaupt mit den Leuten zusammen? Da könnte dann ein ganz anderer hin, aber die haben sich nicht getraut, da war keiner fähig, der hat ja keine Ahnung gehabt und sowas. Deswegen haben die gesagt, wir brauchen einen Mann, der das
schnell behebt.
Der das weiß, den müssen wir da hinschicken. Obwohl ich mit dem nichts zu tun hatte, ja, mit dem Panzer. Ja? Und so ist bei mir immer wieder was gekommen. Oder Flugzeug. Genauso. Ja. Da war mal in England bei der Aerodyne, hat die Firma geheißen. Das ging schon Monate. Da haben sie mich schon mal angesprochen, ich soll doch nach England gehen. Die haben 11 Motoren in ein Luftschiff eingebaut. Mhm. Und dann wollen die haben die für Ölkontrollen, also bei Ölfeldern, um den ganzen Tag schweben zu können, mussten die ja schon mal hoch und also mussten sie ja Leistung haben auch. Aber dann sind die Schiffe ja standen. Der Hubschrauber hat natürlich unheimlich viel Geld gekostet in der Zeit. Und da hat die Firma sich das, die hat da 30 Luftschiffe gebaut. Und dann haben die, irgendwann habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich. Da bin ich montags früh nach England geflogen und dann bin ich auch abgeholt. Und da habe ich das auch angeguckt und habe gesagt, so geht das natürlich nicht, was die alles da eingebaut hatten, ja, wie das da alles aussieht. Ich habe alle Punkte abgearbeitet. Wir haben in 4 Tagen, Donnerstag sind wir gestartet. Dann haben sie gefragt, ob ich auch mitfliege. Und da war aber so windig den Tag, da habe ich so ein bisschen Bedenken gehabt. Ich habe normal keine Angst, aber ich habe mir gesagt, das kann es nicht sein, bei dem Wetter da. Also, aber ich bin mitgeflogen. Ja. Und das ist im Nu hochgegangen. Ich weiß, die haben gesagt, jubelt, ja, dass das war schöne Sitze drinnen. Also man konnte da drinnen, ich glaube so 10, 12 Leute hatten da Platz drinnen.
Okay, und dann ist man so durch die Gegend gegondelt.
Ja. Gut, jedenfalls habe ich das dort auch im Nu erledigt gehabt. Und dann hat jeder gesagt, ja Mensch, den kannst du überall weiß der. Die Oberen haben das immer gesagt, wo der hingeht, dort macht er es. Ich habe das nie richtig registriert, aber erst später, wo ich so gesagt habe, Mensch, was muss ich machen und was machen oft andere. Also ich habe so viele Aufgaben gehabt, immer wieder. Also ja, und da gibt es ja zig. Gibt's also da. Und so habe ich mir in der Firma, sagen wir mal, auch hochgearbeitet.
Sagen Sie, das geht mir nicht aus dem Kopf, dieser 138 PS pro Liter Motor, ja. Was hat denn der für eine Haltbarkeit gehabt? Wie lange ist denn der gelaufen?
Wir haben grundsätzlich jeden Motor praktisch nach einem Rennen, aber die Bergrennen waren ja gut.
Die Bergrennen waren ja nur kurz.
Das die waren nicht immer. Also 6 Kilometer waren die meisten, so um die 6, zwischen 6 und 8 und so. Aber der Dings, Südfrankreich, Vauventoux. Ja, da sind auch die Fahrradfahrer da hochgefahren. Das waren 18 Kilometer.
18 Kilometer,
okay. Ja, also das war auch einer mit, wo man also absolut einen Haufen Leistung gebraucht hat. Und leicht alles, also. Das war so. Und diese Motoren sind dann auch gelaufen. Wir haben Daytona gewonnen. Es war, glaube ich, 67 oder 68. Alle 3 Autos sind, 2 haben gewonnen. Und der dritte hat man noch mitlaufen lassen. Der hat aber das Rennen schon einmal gelaufen gehabt. Da wollten die unbedingt, dass man das Auto noch mal laufen lässt. Also noch eins mehr. So haltbar waren die. Und die haben den 908er immer runtergemacht.
Ja, das glaube ich.
Ja.
Glaub ich.
Die waren immer besser, obwohl sie von der Gesamtleistung nicht besser waren, weil die Gesamtleistung war ja von diesem 2,2 Liter, der hatte ja nur 275 PS, also für 2,2 Liter. Ja? Mhm. Aber der hatte ein hohes Drehmoment, und also das war halt für Langstrecken gedacht. Und die Bergmotoren, die waren für Kurzstrecken gedacht und waren 2 Liter Motoren, mhm. musste ja in 2 Liter Klasse starten. Und die hatten also mehr Leistung als der 2,2 Liter. Also Spitzenleistung.
Wahnsinn. Porsche war ja zu der Zeit immer ein Garant eigentlich für Klassensiege. Und irgendwann kam ja Ferdinand Piëch ums Eck und hat gesagt, ich will jetzt einen Gesamtsieg haben.
Ja gut, es war der Ferdinand Piëch, der da kam. Mit ihm habe ich zusammengearbeitet. Jeden Tag, ja.
Mit dem Ferdinand Piëch?
Ja, ja.
Und wie war die Arbeit? Wie war das so für Sie?
Ja gut, er war am Anfang, ja, da gibt es natürlich auch diese verschiedenen Storys. Und es war so, der Mann war schon unangenehm, ja. Mhm. Aber er hat damals bestimmt, er hat gesagt, als die Porsche, sagen wir mal, die Führung von die Versuchsleiter, war damals der Herr Hensler, oder der Herr Pott zum Beispiel, ja, die wollten natürlich einen spitzen Mann da haben von früher von Motorenversuchen. Da gab's ja der Professor Fuhrmann hat immer gesagt, du, hat er gesagt, auf dich warten 250 Ingenieure warten auf deinen Posten. Sei vorsichtig. Ja, der Vorstand, ja, stimmt, der Vorsitzende. Ja, ja gut, jedenfalls wollten die mich gar nicht, die wollten mich da nicht vorlassen irgendwo. Na, der Piëch gesagt, der macht die 917. Also als ich war der sogenannte Sachbearbeiter des 917 Motor. Ja. Also ich war damals schon zuständig für, aber dann mussten wir ja um etwas das immer dann direkt bearbeiten. Also wenn etwas schnell gehen musste und zum Beispiel der 17er in der kurzen Zeit, ich habe eine Weile in der Konstruktion gearbeitet, vormittags nur. Ja. Nur vormittags, ja, und nachmittags, also so dann wieder meine Arbeiten weiter, ja. Und da hat er hier damals gesagt, der damaligen gesagt, nein, den macht er, ja.
Okay, ja. So, und da haben Sie gleich gewusst, wie der Motor aussehen soll, oder haben Sie...
Nee, der Motor wurde konstruiert, ich meine, viele verherrlichen den Motor heute, aber ich sage Ihnen, der 917 ist ein einfacher Motor, also... gegenüber den 771, die Königswellen oder die Hersteller.
Viel komplexer, die Motoren.
Kann auch keiner machen.
Aber es ist ja vielleicht das Geheimrezept, dass gerade die Einfachheit der Motoren, dass das der Erfolg war.
Ja gut, das war halt, man musste ja damals auch so schnell die Sachen herstellen. Herstellen, ja, und in der Menge herstellen. Und dann ging es ja los. Nur als Beispiel, als der 917, ich habe dann gesagt, Herr Piëch, ja, was soll ich dann jetzt nach den Zeichnungen, wie die Welle wird er gezeichnet, ja. Man hat ja gesagt, die Kröpfe muss ich haben, also die Zündfolge, was also wichtig war, das wurde ja alles errechnet und auch, und dann musste natürlich ich in meiner Entwicklung, musste dann sagen, was für Löchlein müssen da rein in der Lagerstelle, weil das Öl geht ja nicht gleichmäßig an jede Stelle, ja. Das musste also alles gefahren werden und dann in allen Drehzahlen, wissen Sie, also und sie hatten ja noch keinen Motor, sie mussten den mit dem Fremdantrieb das Zeug machen, dann haben sie das dazu gemacht, wieder mit dem Alustift und dann nochmal kleiner gebaut oder größer, bis dann alles sauber funktioniert hat. Und hat sein können, sie sind an eine gewisse Drehzahl gekommen, da gab es gar nichts. Man hat mal gar nicht irgendwo nicht mehr gespritzt, ja, an irgendeiner Stelle, an der Lagerstelle. Und das muss man natürlich alles so, und so ist alles so, sagen wir, in der Entwicklung entstanden, konstruiert, ist es leicht. Also, das ist gegeben, Sie müssen nur die Toleranzen einhalten und die Maße, ja. Aber sonst, aber die Entwicklung ist ganz was anderes, ja.
Die gehen viele ausmerzen.
Und das, ja, und das waren die eigentlichen guten Arbeiten, die, also, wo einen Spaß gemacht haben, oder?
Davon gehe ich aus. Ja. Sie waren auch natürlich immer mit bei den Rennen, ne?
Dabei. Ja, ja. Also ich habe praktisch alle Rennen gemacht. Ganz wenig. Wo ich, aber manchmal ging es gar nicht anders. Wissen Sie, ich bin ja mal, ich musste ja dann, ich habe zum Beispiel nur mal als, ich war zum Beispiel bei die Vierzylinder, da gab es Bergrennen, da gab es normale Rennen. Ja? Da gab es Weltmeisterschaftspunkte oder auch die Rennen. Also überall. Und da sind oft war so, ich musste zu einer Zeit, wo der 936er und der 935er, 935er hat der Singer als Fahrgestellmann gemacht. Und da war ich noch für beide zuständig. Jetzt musste ich oft an einem Sonntag von Mailand nach irgendwo nach England, ja, oder was. Ja,
um zwei Autos zu...
Die zwei Autos ja da waren. Da haben sie mich, wenn irgendwas war, ja, dann musste ich halt dann dorthin wieder. Das war schon ein bisschen umständlich. Auch hatte ich früher immer in Le Mans ein eigenes Auto zu betreuen. Mhm. Also Fahndung halt, ja. Aber das hat man später dann auch anders geregelt, weil wenn das eine Auto was hatte und mein Auto zufällig kam, also dann haben die gesagt, das muss anders werden. Also ich bin für alle nur zuständig. Also nicht, dass ich ein Auto sagen muss, dass jetzt Bremsen gewechselt werden müssen. Ich war dann mehr oder weniger auch entlastet. Ich habe dann, sagen wir mal, während des Rennens nicht mehr so viel. Natürlich habe ich auch immer nicht einmal geschlafen oder irgendwas in 24 Stunden drin. Da hat man immer irgendwo was zu tun gehabt, was man einfach notiert hat oder sagt, vielleicht wechseln wir das oder nicht. Oder so ging das die 24 Stunden immer.
Und Sie waren verantwortlich immer für die Motoren, dass die einfach laufen 24 Stunden?
Ja, ja.
Und,
ja, ja. Es war natürlich, eins muss man sagen, wir hatten sehr gute Mechaniker, also motormäßig. Wenn da mal wirklich was war, dann musste ich schon, also da hat man schon dann entscheiden müssen, macht man das nicht. Zum Beispiel gab es da, wo zum Beispiel der Bart damals das Rennen noch
1966,
77.
77.
Ja, ja. Ja. Da war es auch so, da war ein Kolben tatsächlich kaputt und man hat gesagt, Mensch, was machen wir? Der ist kaputt, ja. Der einfachste Weg, hat man immer gesagt, wenn ein Motor nicht mehr gelaufen ist, jetzt gucken wir, was gefressen hat. Ja? Irgendwann muss jetzt was irgendwann. Also hast mal die Kerzen rausdrehen müssen, um zu sehen, wo Material irgendwo
Späne sind, ja.
Und aber das wäre ja normal immer alles in vielen Fällen auch zu lange gedauert. Aber beim Bart war es so, da hat man es tatsächlich gesehen. Also es ist,
ein Kolben ist kaputt.
Ja. Ja, also müssen wir den blind schließen. Dann haben natürlich verschiedene Leute schon. Das habe ich nicht dann irgendwie da gesagt, das habe ich gemacht oder was. Ne? Ich habe natürlich gesagt, okay, wir können so nicht mehr fahren, wenn wir nicht den Blind. Man hat das damals dann einfach nacheinander so gemacht. Wir haben ja über eine Stunde Vorsprung gehabt. Ja? Und wir konnten es sauber aussuchen. Aber es gab auch Fälle, wo ich zum Beispiel, ich bin immer vor dem Start in Le Mans noch zum Fahrer mit vorne hin, wir waren ja immer ganz vorne gestanden, ja, hat man sich dann verabschiedet, jeder hat seinen Spruch losgelassen, ja, ja, und dann habe ich auch gesagt, wo wir noch kurz warm laufen lassen, habe ich gesagt, der läuft nicht richtig, habe ich zu dem Mechaniker gesagt, der läuft nicht richtig.
Ein schöner Satz, kurz vor dem Le Mans Start.
Ja, ja, schon auf der Startlinie, ja. Ja. Dann habe ich gesagt, ja, der läuft nicht richtig. Dann habe ich gesagt, nee, ich wäre halt immer so, ich meine immer, das funktioniert nicht oder ist nicht in Ordnung. Sag ich, nein, das ist nicht in Ordnung. Wenn ich da ein bisschen Gas gegeben habe, dann habe ich das an der Hand gemerkt, dass immer wieder...
Dass da Widerstand ist.
Nee, kein Widerstand. So, irgendwie so ein kurzes Zicken ist so... Dann habe ich gesagt, das ist nicht richtig. Dann habe ich gesagt, wenn er warm ist, ist das vorbei. Dann habe ich gesagt, nee, also ade. Dann habe ich gesagt, ich gehe schon an die Boxe, weil bis ich drunten bin. Ja, wir hatten ja unten die erste Boxe
und
oben den Start ganz oben, also an der anderen Seite. Ja, ja. Gut, jedenfalls bin ich dann runtergelaufen, ich bin unten angekommen, sind die ersten zwei schon vorbei gewesen und der X hat gefehlt. Sag ich, nein, doch, es ist so, er fehlt. Ich bin ja dran gewesen am Hörer. Und dann sagt er, kein Ladedruck. Dann habe ich gesagt, Mensch, was ist jetzt los? Ja? Kein Ladedruck, also keine Leistung, so hat er gesagt. Mit keine Leistung. Dann habe ich gesagt, okay, also Kerze raus. Das war der normale Weg, um zu kontrollieren, ob was gefressen oder irgendwas so. Na, dann habe ich aber dann sagen können, welcher Zylinder ist kalt unten, ja, an dem Auspuff.
So, okay.
Ja, ja. Das war der Zylinder. Wie kommt es auf die Idee, ja, dass man das so schnell da dran denkt? Ja. Ja. Und da hat einer gesagt, zwei. Und ich sagte, Kerze raus. Bei den Zweier.
Gab es einen Freiwilligen, der alle Zylinder angefasst hat und geguckt hat, welcher kalt ist?
Nein, der ist halt nicht runtergegangen. Ja. Der Mechaniker ist runter, hat okay. Gesagt, Zweier. Ja. Und dann haben sie die Kerze rausgedreht und auf dem Schlüssel haben sie mir die runtergereicht. Also vom,
die Kerze, ja.
Die Kerze zum Angucken. Ja. Dann habe ich gesagt, neue Kerze rein und zu machen und weiter. Dann hat mir der Fahrer mal gesagt, also, das kann doch nicht sein, dass die Kerze, wieso, die haben sich noch beraten und schon am Turm oben hat er schon gesagt, alles okay. Da war, ich habe das aber, ich habe das schon gesehen, da war an dem, Porzellan, da, ja. Da hat man runter gesehen, einen schwarzen Strich. Und da habe ich die Kerze noch eine Weile angeguckt. Da sage ich, ist ja logisch, die Kerze war nicht gebrochen. Ja, okay. Aber so also hat das, man das so das nicht gesehen.
Überspringen konnte.
Ja, nee, der ist auf Masse gesprungen. Mhm. Das, dauernd, mhm. Das war das, was ich immer gespürt habe. Da ist der, die so, Zündung das, auf
Sie
Masse.
Haben, also Sie haben immer einen kleinen Schlag bekommen?
Ja, quasi. Ich habe immer nicht so einen elektrischen Schlag, aber so ein Gefühl, dass da was nicht, also das habe ich halt schon gemerkt, konnte aber nicht sagen, was soll das jetzt sein? Aber ich habe mir dann gleich gesagt, okay, das war's. Ja. Und ich war auch sicher, wollte das sehen, aber ich sagte, okay, alles fertig. Und so gab es immer wieder was, wo sie halt dann oft mal was entscheiden mussten. Und ich habe ja diese alle Kennenlernen gemacht. Da war ich als Einziger da. Die haben am Motor niemand was gemacht, außer mir.
Ja? Das glaube ich. Also nach den Erfahrungen hätte ich da auch keinen mehr rangelassen.
Nein. Der Penske. Der hat das ja drüben gemacht in den USA und der hat ihm gesagt, er braucht nur mich. Ja. Also sonst will er keinen.
Und Sie haben die ganzen Can-Am-Rennen mitgemacht?
Ja, ja.
Wer war eigentlich so Ihr Lieblingsfahrer über die ganzen Jahre? Jetzt speziell beim Motor, weil da müssen Sie auch manchmal die Fahrer das schonen und nicht überdrehen.
Ja, also ich würde sagen, so Lieblingsfahrer, ich hätte nicht sagen können.
Aus Motorenbauersicht, also, ja. Was Sie gesagt haben, der hat alles im Heil gelassen.
Ja, gut, aber jeder hat seine Fehler gehabt. Also ich habe schon oft mal mit welchen Problemen gehabt. Also ich würde sagen, wenn ich es heute zurückgucke, muss ich immer den X noch als für mich.
Jackie X.
Der hat mich hundertprozentig so anerkannt irgendwie. Der hat mich immer wieder so etwas gefragt oder irgendwas. Also der war für mich war der einer der Besten. Gut, ich hatte auch den Vollmer zum Beispiel. Den
George Vollmer.
Ja, George
Vollmer. Der gefahren ist mit Mark Donohue zusammen.
Ne? Donohue hatte ich nicht so viele, weil der kam zu uns und wollte sich da irgendwie so ein bisschen aufspielen. Dann habe ich gesagt, du hast vom Motor überhaupt keine Ahnung. Ja? Und der hat dann mit dem Flegel, ich weiß nicht, ob den Flegel kannten. Das,
persönlich nicht, logischerweise.
Aber ja, aber der ist auch... Der war sogar Professor zum Schluss. Der war ein Mensch, der war, mit ihm konnte man sich also nicht anfreunden. Ich habe mit ihm immer Probleme gehabt. Jedenfalls, der hat mit dem Donohue praktisch ein Verhältnis gehabt, wo ich nicht hätte haben können. Ja. Der hat ihn alles gesagt, jawohl. Ja.
Okay.
Ich war da irgendwie anders. Ich habe gesagt, nein, da bestimme ich. Ja. Oder wo man damals den Test da gemacht hat, um den Weltrekord zu fahren, dann habe ich gesagt, der Motor verglüht, wenn ich den 2 Minuten also, stehen lassen soll auf Volllast. Ja.
Wie war der Weltrekord? Das müssen Sie noch mal kurz erzählen. Ich glaube, den Weltrekord hat nicht jeder vor Augen. Also es war bei der Can-Am-Serie mit dem 917.
Nee, das war dann knapp drei Jahre später, wo schon die Autos nicht mehr eingesetzt waren. Dann hat der Penske einen Weltrekord fahren wollen mit den amerikanischen Indycars. Die wollten sich gegenseitig Konkurrenz, eben die Weltrekorde hochschaukeln. Mhm. Und das war eine Rundendurchschnittsgeschwindigkeit. Mhm. Also sie mussten auf einer Rennstrecke eine Runde einen Durchschnitt erreichen. Und der war 356 Kilometer.
Durchschnitt.
Ja. Also wenn Sie heute sagen Durchschnitt, und die Höchstgeschwindigkeit auf den meisten Strecken ist in der, würde ich sagen, noch mal 10% schneller, ja, also als die Runden, der Durchschnitt.
Durchschnitt, ja.
Ja, ja. Also das war, die hatten die dann allein veranstalten wollen und haben dann zwei Motoren kaputt gehabt. Und dann sind sie wieder an die Firma herangetreten und da haben die gesagt, ja gut, wenn du, müsste sich an mich wenden. Da haben die gesagt, ja, wenn er das, der Motor kaputt geht. Dann habe ich gesagt, du, pass auf, wenn du das unbedingt wissen willst, ich würde nie einen 5,4 Liter Motor hier einsetzen, weil der hält die Volllast nicht zu.
5,4 Liter Turbo war das, ne?
Bitte?
Der 5,4 Liter Turbo, ja.
Der hatte damals 1200 PS. Ja, und ich habe gesagt, nimm einen, ich würde persönlich einen 4,5 Liter Motor nehmen.
Der war standfest.
Der ist halt standfest. Der hat ja das gleiche Material gehabt. Das andere war ja nur alles ausgebohrt und alles. Das,
mehr am Limit.
Ja, am Limit.
Am Limit. Und alles.
Ja, genau. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, den würde ich nehmen. Aber, habe ich gesagt, der 5,4 Liter Motor, ja, aber wenn der 5,4 Liter nur in Erwägung gezogen worden ist, ja, oder ist, ja, dann der 5 Liter hält es dann wahrscheinlich auch. Ich hätte ja den 4,5 Liter bloß höher aufladen brauchen. Ja. Ja. Weil er hätte es, man hätte das errechnen können sogar, dass das wirklich der bessere Weg gewesen wäre. Aber selbst der 5 Liter haben die gesagt, also da haben wir noch Motoren. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann hat er gesagt, ja, also ich habe auch die Tests alle mitgemacht dann. Und auch den Weltrekord mitgemacht. Wir haben das auch aufs erste Mal geschafft. Ja. Wir sind sogar einmal schneller gewesen, als wir haben einmal probiert, da waren wir sogar etwas schneller. Und hatten wir es aber nochmal auf die drei Runden, eine Startrunde, eine volle und dann die Auslaufrunde nochmal. Er konnte ja nicht abbremsen, ja, die hohen Geschwindigkeiten. Dann hat man den Weltrekord da erstellt. Ja. Und hat er auch, sehr geschrieben, habe ich heute noch da, also mein Dank und ich muss unbedingt zum Weltrekord kommen und bin auch dort gewesen und die haben sich da praktisch mir das praktisch zuerkannt, dass es gegangen ist, ja. Und so, ich sage, ich habe in meinem Leben immer wieder viel Glück auch gehabt, immer wieder.
Und vielleicht das Geheimrezept von Porsche war immer diese Achten auf Dauerhaltbarkeit. Deswegen diese Langstreckenerfolge auch.
Ja, ja, ja. Ja gut, das war natürlich bei uns so. Es ist sogar heute, ich war jetzt in den USA, ich habe dort auch verschiedene Sachen angeguckt und auch ein bisschen beraten dort. Die wollen auch verschiedene Sachen dann noch bauen und so. Ja, die wissen nicht heutzutage, wie man etwas wirklich richtig macht. Und bei uns war es so, da hat jeder Mechaniker gewusst, der muss jeden Kipphebel oder Schlepphebel oder was es damals gegeben hat, die Lauffläche, die muss poliert sein am Hemd noch am Schluss, ja, damit es, ja, der Glanz so groß ist und so sauber, weil der ja unheimliche Flächenpressung hat auf den Nocken, ja, auf den Hebel. Und das muss alles nach System immer so gemacht werden, wie es gehört. Nicht einfach sagen, ah ja, das wird schon. Ja, das geht nicht. Ja. Und wer das nicht macht, der hat nie eine Chance, sagen wir mal,
einen großen Erfolg zu haben.
Ja, einen großen Erfolg zu haben, von Haltbarkeit haben.
Sie haben, wir sind jetzt schon ein bisschen weitergegangen. Ich meine, Ihr Spitzname ist ja Turbo Schäfer. Weil Sie so diese Turbotechnik verinnerlicht haben und eingeführt haben im Rennsport. Wie ging denn das eigentlich los, dass Sie das erste Mal Turbolader appliziert haben? Das war ja damals eine ganz neue Technologie eigentlich für
den Rennsport. Also ich selbst habe, man hat da schon drüber gesprochen. Wir haben ja einen, also das heißt, ich habe die 16 Zylinder auch, ich habe ja alle Motoren gemacht.
Das war die erste Idee, muss man nochmal sagen, dass man auch nicht von 12 Zylinder auf Turbolader geht, sondern von 12 Zylinder auf 16 Zylinder.
Dann muss ich wieder den Herr Pirch, der ja, sagen wir mal, in seinem jugendlichen, sagen wir mal, Leichtsinn mehr oder weniger, der hat einfach gesagt, er will was machen, was andere nicht können. Mhm. Ja? Und da hat er, das hätte er mehr für sich schon haben wollen, 16 Zylinder, weil den hat ja keiner je richtig so zum Laufen zu kriegen, dass er also praktisch das bringt, was man wollte in die Canem gehen und da hat man gesagt, wie können wir fahren? Da hat man gewusst, die McLaren hatten zur damaligen Zeit 7,5, 8 Liter Motoren, ja, und die haben zwar auch eine Literleistung vielleicht von 100 PS gehabt hat. Das war so das.
Sie drüber lachen, das haben Sie morgens vorm Frühstück konstruiert, solche Motoren. Ne?
Ja, ja. Ja gut, jedenfalls hat man damals gesagt, der 16-Zylinder, der ist auch gelaufen, war alles okay, aber wo ich die erste Vorlastmessung gemacht habe, dann haben wir gesagt, oh, das sieht aber nicht so aus. 740 oder sowas war es. Na, hat mich der Pech dann auch angesprochen, nachher. Aber vorher war es so, dass er in dem, es war in Telochet, abends sind wir da gelaufen und ich bin aber denen entgegengekommen. Und dann haben die sich gerade, der Herr Bott und der Pech, über diese Can-Am unterhalten und haben dann gesagt, ja, was können wir tun, nachdem der 16-Zylinder doch nicht so viel Leistung hat, wie man erwartet hat, weil ich habe gesagt, 50 PS mehr, aber mehr gibt es nicht. Ja.
Und dafür ist der Motor dann zu schwer gewesen. Ne?
Ja, war auch nicht gut gemacht, ich würde mal so sagen. Jedenfalls, es war so, man hat damit rechnen können, weil wenn Sie heute was Neues machen, dann müssen Sie mindestens 50 oder 100 PS besser sein als der Konkurrent, ja, weil sonst holt er sie in den nächsten 8 Tagen wieder, ja. Nee, das ist so. Ja. Und dann hat man damals gesagt, das geht mit dem 16-Zylinder nicht, ist gelaufen und die Leute heute erzählen zwar jeder was anderes, aber es war ein 10-Stunden-Dauerlauf, habe ich gemacht. Mhm. Und den Le Mans-Dauerlauf, Le Mans habe ich, das habe ich auch selber erstellen müssen. Ich habe so grob gerechnet, wie viel Vorlast ist dabei, wie viel Teillast, wie viel Ding. Und das wird dann aufgeschrieben und so auf dem Prüfstand dann so eben.
Da sitzt jemand am Prüfstand, der fährt das. Das gab es aber damals noch keinen Computer, der es gemacht hat.
Der hat die Uhr da, ja. Der sieht, 10 Minuten fahre ich jetzt 7,5 und 7500 Umdrehungen mit so und so viel Kilo belastet. Also so viel, das habe ich alles immer aufgeschrieben, also für jeden Motor immer. Dann hat er die 10 Stunden Dauerlauf gemacht und wir haben einen ins Auto eingebaut, nur um zu sehen, wir mussten das Auto verlängern auch noch, weil der Motor war jetzt groß. Also jedenfalls hat man den ins Auto gebaut und er war nicht schlecht, weil er doch Leistung hatte und so, aber man konnte nicht so auf unserer Weißachstrecke, da sind wir ja gefahren damit, also man hat gewusst, es geht nicht für die Can-Am mit diesem Motor. Und dann hat er damals gesagt, was halten Sie von Turbomotor? Und da habe ich gesagt, Mensch, ich meine vom Turbo gar nichts.
Haben Sie gesagt?
Nee, überhaupt. Okay. Ja, nee, ich habe nicht gesagt. Ich habe gesagt, ja gut, das ist halt alles eine Frage der Zeit, weil wie viel Zeit hat man, wie viel Dinge und so ein bisschen rumgemacht. Ja, ja, jedenfalls haben die dann gesagt, na ja, aber Turbo, das wäre schon was, wenn der regelbar und so wäre. Ja, ja, und dann ging es so, vielleicht 14 Tage später, haben die gesagt, wir fangen an. Konstruktion soll anfangen, zu Dings, und ich soll anfangen mit meinen Vorbereitungen, weil da muss man auch viele Prüfstände umbauen, alles, das muss man alles vorrichten. Alles. Und jedenfalls hat man das alles so auf die Schnelle schon angefangen und hat dann einen Lader gebaut. Und ich habe dann gesagt, ja, wie soll das gehen? Hat er gesagt, ja, Turbolader. Hat er gesagt, die gibt's in Esslingen, hat er gesagt.
Bei Eberspächer.
Eberspächer. Ja, okay. Und in Berlin bei.
Also es gab ja KKK. Nee, gab's die damals schon?
Nee, KKK war nur in Dings von Frankfurt.
Von Frankfurt, ach so, okay.
Kühnekopf und Kausch heißt die Firma. Und die Eberspächer haben die Lager damals gebaut für LKWs. Mhm. Und da hat er mich hingeschickt und nach Berlin. Wie heißen die Firma? Wir haben dann beschlossen, ich habe gesagt, ich fahre dahin und komme dahin. Die Leute sind natürlich auch schön da gesessen. Haben auf, das muss ich ganz sagen. Ich habe immer, egal wohin ich gekommen bin, überall wollten die Leute für Porsche arbeiten. Egal wo.
Ja.
Das war damals wirklich gegeben. Und dann kam ich dahin und haben gesagt, ja, was brauchen Sie? Dann habe ich gesagt, ja, was ich brauche.
Turbolader mit variabler Schaufel.
Nein, das gab es da noch gar nicht.
Weiß ich doch. Das gab es.
Die habe ich auch von irgendwo kennengelernt. Die habe ich getroffen an den Dingsturm da in Feuerbach oben. In so einem Hotel habe ich die mit dem ersten Schaufel abends, da haben wir so viel gesoffen, ich habe gar nicht mehr gewusst, was die mir alles erzählt haben. Gut, jedenfalls haben wir, es wäre geheim, haben wir gesagt, wir dürfen das nicht sagen, für was. Das war also, das hat der Pirchen mir auch ganz genau gesagt, ja, nicht Äußerung, für was wir das haben wollen. Dann habe ich gesagt, oh, ich kann dir aber nicht sagen, ich brauche für mein Fahrrad. Ja, das geht nicht. Na, natürlich ist er gar nicht so. Er sagte, nein, das, Sie müssen einfach sagen, wir wollen uns auch Vorstellungen machen, Versuche machen und solche Sachen. Dann wird es schon klappen. Dann war ich dort und da haben wir hin und her gemacht und habe ich gesagt, also ehrlich, ich habe dann gesagt, Leute, passt auf, wir sind so, ihr wollt ein Geschäft machen und wir sind froh, wenn ihr uns da unterstützt. Mhm. Ich sage euch auch, für was wir das brauchen, aber bitte, das muss keinen Journalisten oder je irgendwas. Dann haben die gesagt, jawohl, und zwar auch, haben nie was gesagt. Dann habe ich gesagt, ja, was brauchen Sie? Dann habe ich gesagt, ja, was ich brauche 1000 PS will ich haben. Aus einem Motor, habe ich gesagt, der hat im Moment 4,5 Liter gehabt. Dann haben die natürlich gesagt, wow, 1000, das war für die haben ja auch nicht irgendwo keine Erfahrung gehabt.
Sind sie so, ein LKW-Turbolader, da waren die Motoren vielleicht
100, 150. Und ihr Lastwagen irgendwo als Zusatz oder irgendwas. Mhm. Ja. Gut, jedenfalls war das da so. Die haben sofort gesagt, wir machen das sofort, aber da brauchen Sie zwei, hat der eine zu mir gesagt, der Ingenieur. Dann habe ich gesagt, ja, dann nehmen wir zwei. Den Motor, ich habe zwei
und einer. Ja. Dann haben Sie zwei Turbolader gekauft einfach und sind zurückgefahren?
Nein, ich bin schon zurückgefahren, aber ich habe dann gesagt, was ich brauche. Dann haben die gesagt, ja, aber ich habe gleich gesagt, also die sind echt zu schwer. Ich habe mir die Sachen gezeigt. Ich will auf jeden Fall mal das abgespeckt haben, was nicht unbedingt nötig ist. Ich habe ja dann für die Indie-Autos sogar das noch runter machen lassen. Dann habe ich gesagt, also ich gehe ins Gefängnis kommen, wenn mal was passiert. Die wird es zerreißen, die
Schaufeln,
wenn die Schaufeln da einfach, die fliegen durch das Gehäuse. Sag ich, kann ich mir nie vorstellen, aber wenn die das sagen, aber ich habe es trotzdem machen lassen. Also die haben ja mal, ich glaube, 16 Kilo gewogen. Einer.
Die Turbolader.
War Wahnsinn. Und nachher waren sie bei 6. Ja, und jedenfalls haben wir dann so angefangen mit denen und hat man, ich sage ja, überhaupt nichts gewusst, gar nichts. Der erste Lauf, der war so, da haben wir drinnen Gas gegeben, zum ersten Mal, da ist gleich die Quecksilberrohre haben wir an der Wand festgemacht, wegen Druck immer, Quecksilber, also sie waren ja 2 Meter, so U-Röhren. Und dann ist es alles auf unsere Köpfe der Rede niedergegangen.
Weil es gleich geplatzt ist.
Ja, nach oben geflogen, nach oben über. Das ist ja logisch, er wurde nicht geregelt. Ja. Dann ist man auf eine Idee gekommen und gesagt, ja, jetzt machen wir so. Am Schluss habe ich noch ein 14er Loch in den Auspuff reingebohrt. Überall, also reinbohren lassen. Die Mechaniker sind ja da gestanden. Ja. Sag, bohr da mal ein Loch rein. Erstmal kleiner, nochmal. Dann hat man gesagt, jetzt kann man schon ein bisschen was machen. Und da haben wir so angefangen mit Tennisbällen, Tischtennisbälle haben als Ansaug, dass die Luft den mitnehmen soll. Und, also was wir da,
was sich da angetastet hat, ne?
Was da überhaupt, weil man gar keine Vorstellung gehabt hat, wie das Ganze wirklich funktioniert. Aber es ist ziemlich schnell dann schon gegangen, dass man das also dann schon erkannt hat nacheinander. Das Beste war das, als ich war bei einem Test irgendwo in Amerika, irgendwo im Süden. Und dann haben sie von Gulf, gesagt, sie wollen einen Prüfstand für 917 bauen, weil der Wire von England.
John Wire?
Ja. Dann haben die mich da hingeflogen. Ich soll denen sagen, wie der Prüfstand eingerichtet werden muss, wie der aussehen muss. Den 17er. Da sage ich, das ist natürlich nicht einfach, was man da alles braucht. Ich habe zwar das meiste schon gewusst, dass ein Öltank hingehört, das und dann die Bremsen hatten die ja selbst. Und dann haben die mir ihren Betrieb gezeigt. Da waren bestimmt so, ich würde sagen, so 25 bis 30 Prüfstände.
Boah.
Ja, alles voll Motoren.
Okay.
Und dann denke ich, Mensch, was ist denn das? Da habe ich dieses sogenannte Wastegate, das Ablaseventil gesehen.
Das Ablaseventil, genau, ja. Was man so tollen Sound macht.
Schock habe ich gesagt, das war der Chef von denen. Aber er hat gesagt, ich soll du sagen. Er hat mir auch du gesagt. Also Englisch sowieso ist ja das. Und da habe ich gesagt, so ein Ding soll ich haben. Ich sagte, kein Problem. Und er hat gesagt, den Herr Winter und sagt, sagt er, ja, und der hat mir es eingepackt und ich habe das mit
Wastegate. Und vorher gab es dieses Wastegate noch nicht. Das heißt, der Turbo hat immer, auch wenn man vom Gas gegangen ist, immer weiter draufgeblasen.
Wir haben das dann versucht, irgendwo wegzublasen, die Abgase, die zu viel waren. Aber das hat man ja nicht machen können, weil wenn man es oben weggelassen hätte, unten hätte alles verbrannt, weil das ja richtig rausgeglüht hat. Und oben, dann hätte es Kraft mit in
wäre auch nicht so gut gewesen.
Das wäre auch nicht
gut gewesen.
Also es war, ich sage ja, das darf man heute niemand mehr erzählen, weil das war wirklich Anfang von etwas, wo man überhaupt keine, aber es hat auch schnell geklappt. Das hat man dann auch bald hingebracht. Es hat lange gedauert, bis man die Kraftstoffpumpen, sagen wir mal, so erstellen hat können, dass sie Ladedruck gesteuert und Drehzahl gesteuert und Drosselklappenöffnung gesteuert. Also muss ja alles zugleich.
Mechanisch damals.
Ja, mechanisch.
Das ist alles mechanisch. Aus heutiger Sicht sagt man immer, ja, dann gibt man es im Computer ein
und dann
legt man die Kurven hin.
Das ist das, wenn ich heute Leute treffe, die können noch so gescheit sein von mir aus. Ja. Da sage ich, Moment einmal, versetzt euch in meine Zeit, was damals gegeben
alles
hat.
Alles mechanisch gesteuert werden musste.
Ja. Ich habe mit einem Rechenschieber noch jeden Motor, jede Leistung, jede Teillast. Ich habe jedes Kennfeld aufgeschrieben und noch aufgezeichnet, interpoliert noch, weil das konnte man gar nicht herstellen mechanisch. Ich konnte nicht sagen, ich will bei 7,8 will ich mehr durch die Fliehkraftregelung von der Einspritzpumpe. Da will ich jetzt weniger einspritzen. Das ging dann nicht, ja. Da musstest du also das so ausgleichen, dass du einfach die Leistung, also die Verbrauchskurven so gerichtet hast, dass die mit, also das heißt, gesteuert werden konnten, ja. Und das war alles damals nicht möglich. Was heute kannst du sagen, ich will 100 Umdrehungen tiefer gehen und will aber da mehr Kraftstoff oder weniger Kraftstoff. Können Sie alles machen. Ja? Natürlich sind das so ein paar tausend Adressen, bis sie die alle, sagen wir mal, verwirklicht haben oder verstellt haben. Aber dann sage ich heute, mit den damaligen Sachen haben wir also wirklich Gold gemacht.
Und Sie hatten ja Riesenprobleme auch, den der Turbo auf einmal gemacht hat. Einmal natürlich extremer Verbrauch. Dieses Ansprechverhalten und Sie mussten zwei Turbolader synchronisieren, das kam ja auch noch dazu. Ne?
Ja, gut, das ging an und für sich, da bin ich also schnell drauf gekommen. Das hat mich sofort damals gesagt, das kann ja nicht sein. Irgendwelche Unterschiede, da habe ich da von vornherein schon vorne dieses Verbindungsrohr gemacht.
Okay,
das konnte ich gleich eins der ersten, ja. Das war eine Erkenntnis so. Aber ich habe damals in jedes Saugrohr, heute, wenn die Leute ins Museum kommen und die da vorführen, also erklären, so die Leute, die da beschäftigt sind, weil es gibt ja Leute, die lassen sich Führungen machen, ja. Und wenn ich einmal Trainer bin, dann sagen sie, dürfen wir mit ihnen mitgehen, die Angestellten.
Ja.
Dann sage ich, naja, aber ich habe jetzt meine Familie, mich möchte nicht gern, mit denen möchte ich oft anders reden wie mit der, ja. Und dann kommen noch 30 Leute hinter, die sind nur im Zug mitkommen, ja. Und alle mithören, ja. Ja, weil die wissen nicht, warum. So sagen sie, da oben sind so Schrauben drauf. Ja, das waren Ventile. Da habe ich Ventile gemacht, dass wenn der Ladedruck zum Beispiel mit Gas weggeht, dann muss das Ventil Luft von oben saugen können und wenn aber der Ladedruck da wieder kommt, muss er wieder alles zumachen, damit dann schnell wieder das aufgebaut ist. Ja? Aber er darf nicht auf massives Ding gehen. Aber später ging das auch. Ja? Und da hat man die Busteile natürlich gehabt, so zig, ja, dann habe ich die einfach zumachen lassen, ja, also, das sind schöne Schrauben auf so Düne, also Alu, ja.
Als der 911er mal wieder zwischenzeitlich in seinen Endzügen war, was der 911er damals ja öfter mal erlebt hat, kam man ja auf die Idee, da auch die Turbotechnik reinzupflanzen. Da waren Sie wahrscheinlich auch der erste,
ja, natürlich,
der erste
natürlich.
Experte, der das applizieren sollte. Ne?
Ja, ja. Ja, gut, ich habe auch. Die haben das von mir alles verwendet. Mhm. Die haben halt die ganzen Versuche. Und bei mir war es ja so, ich habe früher alles handgeschrieben gemacht. Mhm. Und auch die Vorstände oder irgendwo, die sich also interessiert haben, haben darauf bestanden, dass nicht die Sekretärin, sondern ich muss das handschriftlich bei Ihnen abgeben. Wegen der schönen Schrift. Ja, okay. Dann habe ich gesagt, okay. Und die haben auch immer, haben sich immer nur von mir unterrichten lassen.
Mhm. Gab es da wahrscheinlich auch Vorstände, die nicht ganz so technikaffin waren, oder?
Affin. Und dann waren Riesenprobleme, weil die Leute, und das ist normal, in der Welt ist das normal, die sind vielleicht eine Stufe oder zwei unter dem gewesen, unter dem Vorstandsvorsitzenden. Und die haben natürlich eifersüchtigerweise dann gesagt, Mensch, er da,
der darf zum Chef.
An mir gehen die vorbei, wir können dann nicht das nicht. Und das war tatsächlich sehr, sehr also ausgeprägt am Schluss. Ich habe schon gesagt, also das kann nicht sein. Es traut sich keiner, der sagen, habe ich gesagt, was ich immer sage. Ja? Mhm. Wenn ich immer gesagt habe, das wird nicht gehen, und dann haben die gesagt, wieso nicht gehen, wenn ich das da hingehe, dann das sei, wenn Sie kommen und zu den Herren hier alle sagen, nehmt den Spaten, grabt den Hof unten um. Die fangen alle an, habe ich gesagt, ja, weil Sie jetzt Kommando geben. Aber ich fange nicht an, habe ich gesagt. Und das haben wir alles sagen trauen. Also da war wirklich, haben viele gesagt, Sie könnten das gar nicht machen, Sie würden entlassen. Ich habe das nie so, ich habe zwar mal sagen können, wenn Sie am Sonntag ein Auto mit heimnehmen, dann ist das das Beste. Wenn ich eins mitnehmen kann, habe ich gesagt, ja, dann kriege ich ein dreckiges Ding da. Und dann, Freitagnachmittag, kommt der Falk und sagt, unten steht ein Auto für Sie vom Vorstandsvorsitzenden. Der hätte sich seins, ich soll das am Sonntag mitnehmen zum Fahren.
Zum Testen oder zum Heißer machen nochmal ein bisschen?
Naja, zum Spaß haben. Halt, ja.
Okay, ja, sehr gut, sehr gut. Dann kam der 956, 962 die Zeit. Da waren Sie auch wieder gefragt
mit Turbotechnik. Sehen Sie, das war wieder so ein Ding. Da habe ich mal einen Motor gemacht, ganz nebenher und alles mehr oder weniger in meiner Freizeit. Einen Indie-Motor mit einem Sechszylinder. Kennen Sie vielleicht nicht einmal.
Doch, ich weiß, aber das war eigentlich der nie zum Einsatz gekommen ist. Ne?
Nein, der ist nie zum Einsatz gekommen.
Das war eigentlich das.
Ja. Dieser Motor, da hat man mir auch ganz kurzfristig gesagt, wir wollen in Indianapolis fahren. Jetzt gucken Sie, mit was habe ich und was. Da habe ich da also das praktisch einfach ein paar Mann halt dran beschäftigt und das bauen lassen, soweit und dann halt alles probieren und so weiter. Und dann bin ich dauernd USA und Weißach hin und her geflogen und da haben wir sogar, Herr Botbold, unser Getriebe auch noch drin haben und unser, da habe ich gesagt, um Gottes Willen, so ein Auto, das ist so schlank, das zeigt ab von einem normalen, geht ja gar nicht. Und der Konstrukteur war ein Russe damals. Wir haben das dann bei dem im Büro alles ausgelegt und haben da angefangen, ein Getriebe zu bauen, einen Motor zu bauen, alles in den USA, so nebenher. Und war auch alles sehr gut. In den Tests haben wir also sehr gute Ergebnisse gehabt, aber das Reglement war uns zugesagt. Über den Herr Jantke oder beziehungsweise wer da noch mitgemischt hat. Und man hat immer gesagt, wir kriegen diese 54 Inch auf Mercury, also das für uns, weil wir Sechszylinder sind. Wir haben sogar ein Serienkurbelgehäuse, also Stockblock würde das sogar heißen. All das hätte uns einen Vorzug, also eine Vergünstigung gegenüber den Offenhauser. Der hatte 60. Wir 54.
Also beim Restriktor, oder was meinen Sie jetzt, 54?
Das sind Inch of Mercury, das heißt Ladedruck.
Ach so, ja, okay.
Ladedruck.
Okay,
also dann das sind 0,0, also ist nicht viel, also was man laden durfte, wir. und die Ford Cosworth, der muss 50 fahren. Als Rennmotor, ja, also aufgeladen aber alle. Ja. Und mit dem haben wir angefangen und da waren unsere Ergebnisse natürlich hervorragend. Der Offenhauser war sowieso ein absterbender Motor, gegenüber uns nicht modern genug. Ja. Und der Rennmotor, der war ja auch nie so haltbar, der war nie so richtig. Wir waren also absolut vielleicht etwas bevorteilt, aber die haben uns dann den ganz gleichen gegeben wie ein Rennmotor. Ja? Also die gleiche, wir sollten auch nur 50 laden dürfen. Mhm. Und dann konnten wir natürlich nicht fahren. Dann haben wir gesagt, das wäre unmöglich, dann fahren wir hinterher. Das,
dafür brauchen wir nicht antreten.
Die haben uns fast ein Jahr haben wir in den USA rumgemacht die ganze Zeit. Ja, das war der Motor, das war der Sechszylinder.
Das Indy-Projekt.
Und dann, ja, war und von daher haben die halt dann bei mir sowieso alles weggenommen. Damals schon meine ganzen Unterlagen oder ich habe das alles dann mit, das war damals mein Nachfolger, damals war, ich weiß nicht, ob Sie den Amtvater kennen.
Den Namen habe ich schon mal gehört.
Ja, es war, früher war der Mann, ich meine, ich weiß nicht, ich habe nur manchmal erlebt, wenn wir eine Besprechung hatten, wenn sie irgendwo was wieder neu machen wollten, dann haben sie mich immer dazu geholt, so zu mitreden, ob man da Doppelkette machen oder ob man das machen oder was immer, bei 959 oder irgendwo, dann musste ich mit der Serie auch, also das wollte die Firma so, ja. Und da hat er mal aufklettern müssen und mal die Zeichnung heruntergeholt. Aber der saß nie bei uns in der Runde. Ja? Okay. Und dann hat er meine Sachen vernichten lassen. Und hat gesagt, jetzt wird der Zopf abgeschnitten oder so ähnlich. Jetzt beginnt eine neue Ära.
Da hat er ihre Sachen vernichten lassen.
Alles vernichtet.
Das ist immer schlau. Das ist immer das Tollste, wenn man so anfängt.
Alles vernichtet. Und jetzt die Museen, die heulen. Ja, ja. Die sagen, Mensch, wenn wir denn seine Sachen hätten. Ja.
Haben Sie beim 959 mit dieser Registeraufladung, haben Sie damit auch daran auch mitgearbeitet?
Ich habe nicht selber gearbeitet, nein. Ich habe nur, als man den Motor konstruiert hat, dann war ich einige Male so ein Arbeitsgespräch einfach. Hat mal gesagt, was denken Sie mit dem, wir müssen etwas anderes machen oder so. Da habe ich da mal eine Stimme schon gehabt, ja, aber nicht irgendwie.
Gibt es irgendein Projekt, was Sie am meisten so im Nachhinein noch bewegt hat? Oder wo Sie sagen, das war eigentlich für mich das Tollste, was ich gearbeitet habe in meiner Zeit bei Porsche?
Das war das Beste, war.
Ja. Oder so Ihr Lieblingsprojekt?
Ja, gut. Ich meine, manche hat mal Erfolg gehabt. Also haben wir großen Erfolg, mal anderen kleinen. Ich würde die Can-Am als eins der größten Sachen bezeichnen, weil da hat man auch bei Null angefangen. Mhm. Und da war ich also, würde ich sagen, mit 90% im Projekt wichtig. Ja? Also da habe ich voll meine volle Arbeitskraft reingesteckt, obwohl ich dann nebenher auch die anderen Sachen noch machen musste. Und ich muss zum Beispiel morgens, war mein erster Gang, dauernd einmal in die Konstruktion, anschließend in die Kontrolle. Dann hat er gesagt, oh, dass wir da sind, können wir das noch nehmen? Können wir das? Da lag ein Haufen Zeug rum. Er sagt, das wieder zurück oder da zahlen wir höchstens noch die Hälfte.
Und das haben wir von Teilen, die nicht ganz so gut konstruiert waren. Oder
weil ich ja nur kurzfristig brauche oft. Ja. Ja. So. Und all das war bei mir alles so. Oder wenn irgendwo einer was gefunden hat, dann hat er gesagt, dann müssen wir mich fragen, was wir denn. Wo das hingehört. Ja, Schrott oft mal. Gell?
Okay. Beim 917 ist Ihnen auch mal ein Prüfstand hochgegangen, glaube ich, ne? Oder ein Motor am Prüfstand.
Ja, gut, da werden so viele Sprüche auch gemacht, die so nicht stimmen. Ja, es ist richtig. Es ist uns mal ein Gebläserad hochgegangen, ein paar Mal schon, auch beim Rennen auch schon. Ja, einfach die Kupplung oben abgerissen, also Schraube abgebrochen, da sind ja zwei gewesen. Das heißt eigentlich vier. Das hat schon mal vor. Und normal ist uns der Kopf tatsächlich raus. Also es war auch mit dem. Der hat natürlich so viel, wirklich so viel Leistung gehabt. Da haben wir noch nicht kontrollieren können.
Wie viel haben Sie aus? 1400 PS oder so, ne? Ja, das Maximum.
Ja, ich sage Ihnen, ich habe früher schon, wenn der, Sie kannten vielleicht noch den Huschke von Hornstein. Der ist ja früher auch Rennen gefahren, aber nur mit so Carreras, die Vierzylinder-Fuhrmotoren. Und der hat gesagt, du musst mir mal einen ganz guten Motor machen. Hat er gesagt, ich fahre da irgendwo noch. Und sage ich, okay, der war ja Rennleiter auch. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, und er will das sehen. Hatte aber keine Ahnung von der Technik sowieso nicht. Aber er hat gewusst, dass der Zeiger muss da und da stehen, um dann mal Drehzahl, das gibt die Leistung. Das hat er schon gewusst. Ja, ja. Er hat keinen Reduktionsfaktor gekannt oder irgend sowas. Das war schon wieder zu viel. Aber er war einfach da so weit, dass er das gewusst hat. Und habe ich gesagt, ich fahre den selber, also den Motor am Prüfstand. Und dann habe ich einfach an das Rad, an der Zöllnerbremse, da dreht man ja die Belastung, die Wasserbremse hoch, so wie man ihn belasten will, mit wie viel Widerstand, Kilos. Und da habe ich nur mit dem Knie noch an das Rad gedrückt und dann denke ich, das zeige ich es noch nicht ganz, nur mal drückt. Und dann sage ich, guck mal, das ist ja ein Haufen. Und der hat das alles geglaubt.
Was sind Sie da für Autos gefahren? Und vor allem interessiert mich, haben Sie die Motoren noch mal privat für sich ein bisschen heißer gemacht?
Ja, mal. Ich habe auch sehr, sehr gute Firmen gehabt. Wirklich, ich war mit den Leuten so befreundet, dass die mich, ob das Volksfeste waren, ich konnte auch überall während der Arbeitszeit hingehen. Mhm. Ja? Und mit denen war ich auch sehr gut. Und die haben gesagt, ah ja, damals hatte ich einen 1200er, wie war der erste VW zur damaligen Zeit? Das war mein erstes Auto, war ein VW. Mhm. Und natürlich wollte ich dann auch was anderes haben. Ich habe gesagt, da will ich auch mehr Leistung. Dann haben die gesagt, selbstverständlich, Kolben kriegen Sie von uns. Und der Witzemann, habe nachher niemals mehr mit dem Witzemann was zu tun gehabt, der hat Zylinder gemacht. Und der hat mir die auch angeliefert. Alles umsonst willkommen, ja. Haben wir die natürlich schon eingebaut. Und solche Sachen, also ein bisschen aufgefrischt. Aber dann habe ich ja immer, später immer einen Porsche so gehabt. Und ich habe ja im Geschäft, dann haben wir ein eigenes Auto gehabt, mit dem wir zum Rennen gefahren sind. Früher ist man nicht geflogen. Da ist man,
gefahren auf Achse. Ne? Haben Sie da an den Motoren auch noch mal ein bisschen was gedreht, privat? Nee.
Das
war schon okay, die Leistung.
Also, ja, aber Sie konnten ja nicht einfach da rummachen, wo ein anderer dann vielleicht mal was gemacht hat. Man hat ja irgendwo ein Auto so genommen und dann später hat man eigene Autos. Also, aber am Anfang hat Herr Singer, ich, Moment, wer hat das denn noch? Nee, der Metzger hat keine privaten gehabt. Der hat zwar gekauft, aber ich hatte auch mal einen bekommen. Den ersten habe ich auch ganz, wo ich dann fertig war, wo ich weggegangen bin, hatte ich das Auto immer noch, das privat zu Hause. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, was machen wir mit dem Auto? Dann haben sie gesagt, ja, was sollen wir da machen? Kein Mensch weiß mehr, nehmen Sie mit. Und
das ist gut.
Ja.
Und jetzt fahren Sie noch. Auch nur ein Elfer, oder?
Nicht mehr.
Nicht mehr.
Jetzt schon jetzt zwei Jahre nicht mehr.
Jetzt sind es höher gesetzte Autos.
Jetzt habe ich noch mein Audi, den ich schon damals schon immer gehabt habe. Der ist uralt.
Okay.
Mit dem war mein Kartenauto. Hat noch keine 100.000 Kilometer drauf. Ist Baujahr 98, glaube ich.
Aha, sehr gut, ja. 20 Jahre. Der Ferdinand Piech hat sie damals versucht, zu Audi zu holen.
Ja,
oder?
ja. Er hat mich, aber das war gerade in der Zeit, wo ich den Turbo, der gerade den 17er Turbo angefangen hatte. Und da haben alle gesagt, die ganze Vorstandschaft hat gesagt, Herr Piech, das können Sie nicht machen. Da hat der Ferdi Porsche gesagt, nein, soll er nicht. Aber in einem Jahr darf er mich haben. Ja. Na gut, so ist man da auch verblieben, ich auch. Und dann hat er mich angerufen. Genau nach einem Jahr, also in seinem Kalender auf jeden Fall, hat er Sekretärin von ihm angerufen, Herr Piech ist dran. Da habe ich gesagt, ja. Und hat er gesagt, so, hat er gesagt, der Termin ist da, wie haben Sie sich überlegt? Hat er gesagt. Da habe ich gesagt, ja, wissen Sie, dann habe ich ihn rumgedrückt. Und da habe ich gesagt, wissen Sie, meine Kinder sind jetzt in die Schule gekommen. Da, ich habe ein neues Haus da gebaut, ganz neu. Und da haben die Journalisten das später so ausgeschlachtet, dass der mir dort für die Kinder alles und was der alles für mich geboten hat, war alles nicht wahr.
So, okay.
Das wurde alles verwechselt und vermischt, alles mit dem. Und hat er gesagt, er weiß, hat er gesagt, dass ich also nicht gerne gehe. Ja, dann sage ich, ja, um ehrlich zu sein, so ist es, hat er gesagt. Dann hat er gesagt, sie waren immer so, sie haben das immer gesagt, was sie gedacht haben. Also dann schließen wir das Thema ab, hat er gesagt. Das war das. Und dann hat er gesagt, wie geht's sonst und tun. Und dann habe ich ihn, ich habe ihn ja öfter, ich war ja noch eingeladen, noch vor 2 Jahren, noch bei ihm in Österreich. Und bei seinen Brüdern natürlich auch. Die kenne ich auch, alle zwei noch. Und Porsche, da ist ja jetzt der Wolfgang noch.
Wolfgang Porsche,
der,
ja.
Wenn ich, das ist wirklich wahr, der, ich habe schon geparkt irgendwo auf dem Parkplatz, irgendwo, bin ausgestiegen und er ist mit seinem Stab da mit der, irgendwo gelaufen. Dann ist stehen geblieben und ist zurückgekommen. Und also, dann haben alle gesagt, wieso uns Kinder nicht? Ja. Ja. Ich weiß es nicht, ich kannte die auch schon als Kinder.
Eben, das ist natürlich auch die Firmenzugehörigkeit. Und sie waren natürlich bei Porsche Mitte der 50er, wo das noch eine kleine Firma war. Ne?
Das war
überschaubar, ist ja nicht zu vergleichen mit Porsche heute.
Ja, das war ja wirklich nicht zu vergleichen damals, wie die Porsche damals, wie klein die waren. Ich weiß, den Ferry habe ich so gut gekannt. Der ist Samstag, wenn wir im Prüfstand irgendwas gemacht oder irgendwas, dass der auf einmal in die Tür reinkommt. Dann haben wir uns unterhalten über Politik oder über irgendwas auch, ja. Und ich kann mich noch entsinnen, da habe ich mal an meinem VW, ich wollte unbedingt einen Porsche-Schalthebel drin haben. Den habe ich dann ausgebaut, Samstag. Und dann hat er gesagt, aber so ist es nicht gedacht, dass wir samstags privat arbeiten bei uns machen. Hat er damals zu mir gesagt. Dann habe ich gesagt, sieh, aber die 10 Minuten oder Viertelstunde, habe ich gesagt, die macht es nicht. Und der hat auch nicht weiter dann.
Okay. Wenn Sie jetzt so den Turbo im Motorsport eingeführt haben, was halten Sie denn von den heutigen Downsizing-Turbos, wo man alles an Leistung rausquetscht, was geht?
Ja, man hat das Material dafür heutzutage. Man hat heute so viel mehr Erkenntnisse, als man damals hatte. Damals ist beim Turbo ist ja wirklich nur eins, Sie müssen die Temperatur beherrschen. Ja? Nur die Temperatur. Die macht alles, was von der Leistung her, die zu kriegen. Da müssen Sie nur Feder oder Handrad verstellen oder irgendwas. Ja? Also das ist kein Problem. Leistung machen ist halt kein Problem. Nur muss der haltbar sein und muss auch. Aber heute geht alles, weil gucken Sie mal her. Wenn Sie heute Ihr altes Auto, also ich meins jetzt angucken, der Audi, der ist noch nicht einmal abgeschmiert worden, was man früher gesagt hat.
Ja,
wissen Sie?
Ja, klar.
Nach 25 Jahren fast, ja. Und das läuft. Warum läuft das? Früher? Da mussten sie Achsschenkel ausbüchsen, immer wieder alle 2 Jahre oder irgendwas. Ja. Das war alles andere. Der Abschmier mit Schmiernibbel und mit Fettpresse.
Ja.
Das ist alles. Man muss das wirklich so sehen, wie hart man sich damals tatsächlich getan hat, auf was sie alles achten mussten, wo sie heute nicht einmal wissen. Und ich wundere mich oft, dass viele Leute tatsächlich nichts wissen. Also,
normalerweise konstruieren die teilweise mit.
Ja, ja.
Würden Sie gerne heutzutage ein Rennauto konstruieren oder Rennmotoren? Mit den Möglichkeiten, mit der Computertechnologie?
Ich war eingeladen, jetzt in Weissach auch, mit dem E-Auto. Und die Ingenieure haben da, gut, die kannten mich natürlich schon noch von Hörensagen oder so. Ich war ja öfter mal dort auch. Aber die sind auch in einer ganz anderen Welt, wie wir mal waren. Ja? Die haben gesagt, es wäre so interessant, wir sollen unbedingt wiederkommen. Ja? Also, dann habe ich gesagt, das liegt doch nicht an uns zum Wiederkommen. Das müsst ihr da organisieren, wenn ihr das so haben wollt. Ich habe natürlich auch meine Bedenken gesagt, für das erste Lehmau-Auto, wo ich das gesehen habe. Ich gesagt, was ihr da alles habt, ja, das ist unglaublich. die haben 1000 Stecker. Ja? 1000 so, Stecker.
An Sensoren. Ne? Und ja. Wie viele Leute vom Computer sitzen, die das überwachen müssen?
Ich war jetzt bei dem 24-Stunden-Rennen in Daytona. Mhm. Und da kam ich dahin, da denke ich, mich lacht auf, was ist denn da los? Drei Busse, voll mit feinst gekleideten Leuten. Ja, da sage ich, ja, spreche dir Deutsch oder spreche dir Englisch? Nein, der Deutsch spreche dir, ja, da. Und vom Weißer, ja, das sind auch.
Das sind auch welche da.
Das, wissen Sie, wie wir dort waren? In Daytona. Mit zwei Autos. Wir sind um den Gesamtsieg dort gefahren, nicht um Spaß zu haben oder irgendwas. Mhm. Ja. Wir waren vielleicht 4, 6 Mechaniker für zwei Autos. Und der Singer und ich, der Falk. Falk hat auch immer hinter seiner Zeit aber gesessen. Er hat ja nie. Also, er hat schon seine Aufgaben genauso gehabt. Er hat die Zeiten verfolgt. Aufs Genaueste, ja, aber so vom Ganzen die Organisation und das Ganze zu machen, das ist alles ganz anders.
Ja, das glaube ich tatsächlich, dass man das nicht mehr vergleichen kann.
Dann haben sie gesagt, ja, ich kann hier, da sind alles volle Getränke und da ist alles, da kann ich das Essen holen.
Massage und Physiotherapie ist da.
Ja.
Das kann man sich nicht vorstellen.
Ne? Dann haben sie gesagt, ja, und ob ich da, dann habe ich gesagt, ja, und wo steht ihr im Training? Dann haben sie gesagt, ja, also jetzt sind wir, ist der BMW, glaube ich, war, ja. Dann habe ich gesagt, ob ich da bleibe? Dann sage ich, nee, ich gehe wieder zum Rennen, habe ich genug gesehen, 24 Stunden Rennen, und ich kann sowieso nichts sehen. An den Boxen zu warten, und die reparieren auch nichts mehr.
Nee, die tauschen nur Teile, große Teile aus.
Wissen Sie, was wir gemacht haben? Ja. Wir haben Autos noch mal reingeschoben, von draußen, ja. und wieder gerichtet und wieder weitergefahren.
Das ist ja auch sowas. Heute haben die ja, was wir ja gerade gesagt haben, unendliche Sensoren, die sie überwachen,
ja, mit
20 Leuten oder mit Hundertschaften. Damals, wenn der Fahrer rauskam, der musste ja irgendwas sagen, was war los.
Gesagt,
und da mussten sie Schlussfolgern, wann, wie, was funktioniert
hat oder was kaputt war. Gesagt, ja, hat auch, ich habe nicht so viel geschrieben, muss ehrlich sagen. Ich habe zwar immer mein Dings auch gehabt, weil ich, wenn irgendeine Begebenheit war, musste ich schon irgendwo merken, ja. Aber so habe ich dann nicht, ich habe mit dem Fahrer hin und wieder mal oder irgendwas. Aber so habe ich da praktisch nicht so viel gemacht, also im Rennen. Ja, nur wenn was tatsächlich kaputt gegangen ist oder wenn irgendwas war. Und heute ist es ja, unglaublich. Und die wollen ja gar nicht gewinnen. Die haben gesagt, ja, unsere Klasse. Klasse. Das kannte ich gar nicht. Ich kannte das natürlich auch früher. Wir waren auch froh, aber wir waren offen mal Dritter. Wenn ich heute dran denke, und niemand hat es noch erwähnt, ich habe den Motor, wo ich vom Indy, nicht Indy, von der Can-Am, aufgehört habe, und da war es ja noch an der Kippe, ob man nächstes Jahr noch weiterfahren
kann. Ja, das Reglement ist
da habe ich noch vorbereitet schon wieder, was wir verbessern wollten und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich muss weitermachen, weil wir wollen jetzt in der Dienstmeisterschaft mitfahren, Sportwagen wieder. Also 2,1 Liter Turbo machen. Dann habe ich den Motor dort angefangen, auch so mehr oder weniger halb nebenher. Da schnell diesen Motor damals. Das war ja auch eine Katastrophe in Anfang, bis man das alles so zusammengebracht hat. Aber auch in kürzester Zeit ist er gelaufen. Und das gleiche Jahr, also 74 dann, ist er nach Le Mans gegangen, wo zum allerersten Mal ein Turbo überhaupt je in Le Mans gefahren ist und ist Zweiter geworden. Zweiter. Ja. Und den anderen habe ich drunten in der Mulsan. Da war gar niemand mehr dabei. Da bin ich selber mit dem Auto runtergefahren in der Nacht und habe geguckt. Ich habe gedacht, Mensch, da muss ja jemand beim Auto sein und irgendwie war niemand da. Da habe ich mal, boah, alles Öl, habe ich gedacht.
Seitdem war ein Cloud eh keiner mehr.
Ja.
Sind Sie mal ein Rennauto selber gefahren?
Ja.
Gefahren?
Nee, aber nie. Ich war kein guter Autofahrer, also kein guter Rennfahrer. Ich habe hin und wieder die Bergwagen gefahren. Mhm. Und zwar, wenn da oft ist mal so gewesen, dass man den von der Garage zur Rennstrecke bringen wollte. Mhm. Da ist man in der Schweiz oder wo immer, in Italien, ist man bei Achse da, also auf die Schnelle schon hingefahren. Ich weiß, dann sind da auch so Vorstände, ist mal einer mit, und hat er gesagt, ja, jetzt weiß ich, warum Sie so schnell sind mit dem Auto, weil Sie so klein sind. Ja, bei ihm ist das dauernd so. Da sage ich, wissen Sie was, dann müssen Sie viel schneller schalten. Dann ist es nicht so.
Wackelt man nicht mit dem Kopf.
Ja, ja. Okay. Ja, die Autos waren ja so leicht, wenn Sie da nicht aufpasst haben. Dann haben Sie da vorgehauen oder zurück, ja. Weil Haufen Leistung, ja, jede Menge und Kilo, 384 Kilo, ein Auto.
Wahnsinn, Wahnsinn.
Da haben Sie, wir haben zum Teil aus Drehzahlmesser und der Ding, alles in Alu gemacht. Zeiger musste man auch noch den Stahlzeiger rausmachen und den aus Alu reinmachen.
Der Wahnsinn. Und Ferdinand Pirch ist mit Magneten rumgegangen.
Ja, Der war ganz. Und dann hat er mal zu mir gesagt, ja, aber die Einspritzpumpen, die Einspritzdüsen, hat er gesagt, die sind ja was von schwer. Da habe ich aber die schon so abdrehen lassen, also so wie ich mir jetzt gedacht habe, ja. Also wirklich so schlank gemacht. Und dann hat er gesagt, die sind immer noch zu schwer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann habe ich gesagt, dann machen wir aus Alu. Weil man musste die Rollen, wo man die Düse vorne, den Körper, also den Spritzkörper eingepresst hat, das ist ja hoch, also sehr, sehr genau geschliffen. Da, ja. Also das musste man einrollen. Ja. Und dann habe ich die Körper aus Alu gemacht. Zündkerzen aus Titan. Ich habe noch welche zu Hause. Ja, das war wirklich eine Ära, wo man sagt, war wirklich groß war. Naja.
Besondere Zeit. Kommen wir zur letzten Frage. Da bin ich gespannt. Mal angenommen, das Rohöl geht aus und jeder bekommt nur noch 50 Liter Sprit. Mit was für einem Auto und auf was für einer Strecke verfahren Sie es?
Also dann würde ich, je nachdem, wo ich bin, würde ich nach Hause fahren. Auf der Strecke. das ist der letzte Benzin gewesen wäre. Ja, aber man hat mich auch kürzlich mal gefragt, auch bei einer Veranstaltung, was halten Sie von Elektroautos? Jeder hat sich, die da waren, auf der Bühne gesagt, überlegt und überlegt. Und wo ich dran war, habe ich gesagt, ich bin froh, dass ich schon so alt bin. Und ich habe den größten Applaus gekriegt. Absolut den größten.
So, das war Turbo Valentin Schäfer. Und wie ihr vielleicht an den Geräuschen im Hintergrund hören konntet, habe ich ihn nicht zu Hause getroffen, sondern auf der Retro Classic. Und ich bin danach mit ihm noch durch eine Halle gelaufen. Und es ist immer unterhaltsam anzusehen, wie er mit prüfendem Blick bei angebotenen Rennwagen seine alten Motoren inspiziert und feststellt, dass einige Dinge dann doch noch verbessert werden können. Nächste Woche gibt es wieder einen neuen Gast anzuhören. Bis dahin freut euch auf die täglichen Videos im Netz, auf dem Alte Schule YouTube-Kanal. Und ansonsten bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.